und mir ist die Kinder darunter gefallen, wo ich auf einer Mastermind war mit nur millionenschweren Unternehmern und UnternehmerInnen auch. Ein paar waren auch mit dabei, also ein paar Frauen waren auch mit dabei.
Ja.
Und dann erzählten die mir, also es waren alles Frauen mit einem Millionen-Business, muss man sich mal vorstellen. Die haben alle mehrere Millionen Umsatz pro Jahr gemacht, diese Frauen. Und jetzt halte ich fest, sie arbeiten Teilzeit, weil der Mann Vollzeit arbeiten muss für sein Ego,
ja. Was auch immer,
ja. Weil der nicht die Wäsche waschen kann. Ja,
das ist
wirklich.
Das ist doch ein mega gutes Beispiel, wo wie soziale Bestrafung wirkt und sozialer Druck.
Hallo ihr Moneypennies und herzlich willkommen zu dieser Weihnachtsfolge. Morgen ist ja Heiligabend und da dachte ich mir, dass ihr noch ein bisschen Futter fürs Köpfchen gut gebrauchen könnt und vielleicht schon mal ein bisschen durchdenken könnt, wo es im nächsten Jahr 2026 für euch finanziell hingehen soll. Und in dieser Folge geht es darum, wie wir mit Krisen umgehen, mental, aber auch vor allem finanziell. Wie praktisch, dass ich darüber ja auch gerade ein Buch geschrieben habe, in dem es genau darum geht. Die Krise liebt Frauen wie dich, wie du finanziell resilient wirst und wächst, egal was kommt. Ihr könnt es vorbestellen, es erscheint im Januar, aber ihr könnt es vorbestellen. Und übrigens, wer noch kein Geschenk hat und noch schnell für morgen Abend eins braucht, vorbestellen und dann, also dazu findet ihr den Link in den Shownotes und ihr findet noch einen zweiten Link in den Shownotes, nämlich zu unserer sozusagen Geschenkekarte. Ihr könnt das Buch vorbestellen, dann die Geschenkekarte ausdrucken, unter den Weihnachtsbaum legen und so habt ihr, tada, noch direkt ein ziemlich cooles Weihnachtsgeschenk und zwar sofort auf Knopfdruck, ohne Lieferzeiten, ohne alles. Und genau, in dieser Folge geht es darum, um das Konzept, was ich in diesem Buch hier vorstelle, und zwar das Konzept der finanziellen Resilienz und welche 8 Faktoren sie ausmachen. Das heißt, ich habe eine neue Struktur entwickelt, finanzielle Resilienz zu definieren anhand von 8 Faktoren. In dieser Folge jetzt hier, die ihr jetzt hört, werden wir die ersten 4 Faktoren covern. Wir gehen am Anfang einmal alle 8 Faktoren durch und danach machen wir die ersten 4 in dieser Folge und die nächsten 4 machen wir dann in der nächsten Folge. Du bekommst also eine Menge Inspiration, Anregung und Impulse dafür, wie du finanziell resilient werden kannst. Sozusagen den Fahrplan natürlich stark gekürzt, aber sehr mit Bezug auf das Buch. Da könnt ihr dann alles nochmal ausführlich nachlesen, steht alles genau hier drin. Und ich bin heute nicht alleine, sondern habe mir die liebe Sinep wieder geschnappt. Ihr kennt sie vielleicht noch aus der Podcast-Folge zum Launch von unserem neuen Programm Advanced Assets, was ja unser fortgeschrittenes Programm ist. In diesem Sinne, hallo Sinep. Und bevor wir in diese Folge starten, habe ich noch eine besondere Ankündigung für dich. Und zwar kannst du ab sofort Tickets kaufen für meine Buchpremiere von meinem neuen Buch Die Krise liebt Frauen wie dich, wie du finanziell resilient wirst und wächst, egal was kommt. Ja, es wird eine Buchpremiere geben und zwar am 5. Februar im Dussmann Kulturkaufhaus in Berlin findet die statt. Ich werde da unter anderem live aus meinem Buch vorlesen. Es wird ein Live-Q&A geben mit mir und du wirst natürlich die Gelegenheit bekommen, dein Buch vor Ort von mir signieren zu lassen. Wichtig! Es gibt nur 100 Tickets. Das ist verdammt wenig, vor allem angesichts dessen, wie viele Leute das jetzt hier gerade hören. Also klick auf den Link in den Shownotes und sichere dir jetzt dein Ticket für meine Buchpremiere. Und jetzt wünsche ich dir viel Inspiration mit dieser Folge und vor allem ja einige Handlungsimpulse für den Abschluss von 2025 und das Neuausrichten auf 2026.
Hi Natascha, ich freue mich total, wieder dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Sinep, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, du tauchst ja hier und da mal auf, wir haben eine Podcast-Folge gemacht. Du bist ja auch in Advanced Assets quasi unsere Hauptexpertin für verschiedene Bereiche auch. Also viele oder eigentlich alle, die in Advanced Assets sind, kennen dich da aus den Live-Calls und auch aus der Community. Mhm. Und für alle, die nicht in Advanced Assets sind, stell dich doch gerne noch mal ganz kurz vor, was du so machst, wer du so bist, was du hier bei Madame Moneypenny auch machst.
Ja, sehr gerne. Ich bin Sinep Nunes ist mein Name. Ich bin Finanzcoachin, aber auch klassische Finanzberaterin mit für Finanzanlagen, auch für Versicherungen, nicht mein Lieblingsthema, und für Immobilienfinanzierung. Das wiederum finde ich sehr spannend. Ich kenne mich ganz gut mit Krypto aus und insgesamt schaue ich sehr, sehr ganzheitlich auf das Thema, wie organisieren wir eigentlich unser Leben finanziell, wie erreichen wir eigentlich unsere finanziellen Ziele, eben auch auf der Mindset und der emotionalen Ebene. Und von meinem Background her komme ich eigentlich ganz woanders her. Ich bin ursprünglich Ärztin, Ich habe in der Klinik gearbeitet, ich habe geforscht zum Thema Bildungsforschung, also wie lernen wir eigentlich, und ich war im Management und da ist dann Wirtschaft sozusagen dazu gekommen, bevor ich mich eben als Finanzberaterin qualifiziert habe, und so würde ich sagen, bringe ich sehr umfangreiche generalistische Perspektiven mit und schaue sehr ganzheitlich auf das Thema Finanzen auch in unserem Leben, ja.
So viel zum Thema Humankapital, ja? In sich selbst investieren und verschiedene Stränge. Da kommen wir später auch noch drauf. Kleiner Spoiler, es wird auch um Humankapital gehen.
Ja.
Super, liebe Sinem, dann lass uns doch mal einsteigen. Ich schmeiße ja schon seit einiger Zeit mit diesem Begriff finanzielle Resilienz so ein bisschen so um mich, und weil er ist ja auch schon lange in meinem Kopf und der ist ja sogar auch im Untertitel dieses Buches, und eigentlich geht es ja auch genau darum, ne, zu sagen, finanzielle Unabhängigkeit und so weiter, weil sozusagen so ein bisschen so davor, oder spielte auch mit rein. Und jetzt in diesem Krisenkontext sagen wir ja, hey, wir brauchen nicht nur die Unabhängigkeit, sondern wir brauchen wirklich diese Resilienz, um mit allem, was auf uns zukommt, die nächsten Jahre oder aktuell, ich meine, in dem Buch geht es ja auch sehr um die aktuelle politische Situation, um die geopolitische Situation, um unsere gesellschaftliche Situation, ja, dieser Rollback, der gerade uns Frauen sehr, sehr stark betrifft. Also so fühlt es sich für mich an. Ich habe in dem Buch auch geschrieben, der Zug hat die Richtung geändert, und so fühlt es sich für mich an. Und Sinab, du hast ja auch sehr maßgeblich an dem Buch auch mitgearbeitet, deswegen bist du ja auch sehr, 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 sehr tief drin. Und was wir in dem Buch ja auch beschreiben, ist, sind so drei Arten von Systemen in Bezug auf den Krisenkontext, wie man mit Krisen umgehen kann, wie man aufgestellt sein kann, wenn so eine Krise dann mal kommt. Und wenn ich von Krise spreche, meine ich nicht nur wirtschaftliche Krisen oder so. Also das, natürlich ist das im Außen, da tut sich gerade einfach sehr, sehr viel in unserer Wirtschaft, in unserer Gesellschaft und so weiter, politisch auch, gesellschaftlich. Das sind natürlich sozusagen die Krisenszenarien, die gerade krasser werden. Aber gleichzeitig gibt es ja auch die Krisen sozusagen in unserem eigenen Umfeld oder bei uns persönlich, die es ja auch schon immer gab. Ja? Und das kommt ja sozusagen alles zusammen. Also es könnte jetzt eine gesundheitliche Krise sein oder Jobverlust oder Tod, Trennung vom Partner, Partnerin, was auch immer uns sozusagen erschüttern kann auf verschiedenen Ebenen. Und da fand ich ja auch so spannend, dass egal welche Krise es eigentlich ist, sie fordert uns immer mental, also es ist immer eine krasse mentale Herausforderung, emotional und auch finanziell ist es eigentlich immer, ne? Also egal, ob es jetzt die Inflation ist sozusagen als Krise oder ob es der Jobverlust ist als Krise oder ein Einkommen fällt weg in meiner Beziehung oder in meiner Familie oder ein gesundheitliches Thema, ja, muss ich auch mal gucken, wo bekomme ich jetzt die Therapie her? Das ist auch, hat alles immer auch mit Geld zu tun. Und das fand ich so spannend, dass alle Krisen das so gemeinsam haben, dass auch immer was mit Geld zu tun hat. Das nur so am Rande. Und genau, zurück zu den drei Systemen. Das ist von Nassim Taleb aus dem Buch Antifragilität. Und er hat gesagt, man kann entweder fragil aufgestellt sein, robust oder antifragil. Und er sagt, es kommt halt darauf an, vorbereitet zu sein. Und diese drei Stages, also fragil, robust, antifragil, sozusagen, wie gut ist man vorbereitet, wie breit ist man aufgestellt, mental und auch finanziell. Und das fragile System ist also wie so ein Weinglas, ja, das steht auf dem Tisch und dann kommt die Krise in Form eines Windstoßes, es fällt um, das Glas fällt um, ist kaputt, fragil, zerbrochen. Die nächste Station ist sozusagen die Robustheit. Robust heißt, es ist kein Weinglas auf dem Tisch, sondern es ist ein Stein auf dem Tisch. Der Stein fällt runter vom Tisch, geht nicht kaputt, wird aber auch nicht besser durch diesen Schock. Und damit kommen wir zum dritten System, antifragil. Wenn ich antifragil aufgestellt bin, dann werde ich durch diesen Schock, durch Stress von außen, werde ich besser. Und das Bild dazu sind unsere Muskeln beispielsweise. Die können wir nur stärken, indem wir starke Gewichte heben zum Beispiel oder unsere Ausdauer, indem wir laufen gehen. Und ohne diesen Stress, ohne diesen das ist ja auch eine Art von Schock, ja, eine krasse Anstrengung, Gewichte zu heben, werden unsere Muskeln nicht stärker. Sie werden nicht nur nicht stärker, sondern sie werden schwächer. Das heißt, das antifragile System braucht wirklich auch diese Schocks von außen, diese Krisen in unserem Kontext, um halt stärker zu werden und damit Wachstum überhaupt angeregt wird. Und das ist ja genau das, worauf wir hinarbeiten wollen. Wir wollen nicht fragil sein, wir wollen nicht, also robust ist natürlich schon mal besser als fragil, aber was wir eigentlich wollen, ist dieses Antifragile und nämlich Krisen zu nutzen, mental und auch finanziell, um halt über uns hinauszuwachsen und um nach der Krise nicht zerbrochen zu sein, nicht dazustehen wie vorher auch, sondern besser dazustehen.
Und das fand ich so mega genial, ja. Natascha, als ich dazu gestoßen bin, stand dieser Teil ja schon, die ganze Konstellation, ja. Dieses ganze Gedankenkonstrukt, diese Idee finanzielle Resilienz auch so zu definieren. Und das fand ich super spannend, weil es auch so ein großer Gegensatz ist, so wie finanzielle Resilienz oft wenn der Begriff gebraucht wird, bisher gebraucht wird oder wie es auch definiert wird. Ich hatte mich mit Taleb und mit dem Konzept Antifragilität schon, auch bevor ich zu Mother Money Penny gekommen bin, tief auseinandergesetzt. Ich habe das Buch vor vielen Jahren gelesen. Ich finde das fantastisch und ich war so happy und geflasht, als du auf mich zukamst und sagtest, hey, Lass uns an diesem Buch arbeiten, lass uns darüber auch in Sparring, in Austausch gehen und lass uns diese Konzepte miteinander verheiraten. Und da wusste ich so, yeah, ich bin am richtigen Ort, da will ich mitmachen. Also,
du bist an der richtigen Stelle
ich gelandet. Ich bin an der richtigen Stelle gelandet, ja.
Super, dann lass uns doch mal, wir haben jetzt das Fragil, Robust und Antifragil, so ein bisschen im luftleeren Raum definiert mit Krisen und so weiter. Aber in dem Buch setzen wir auch direkt in Bezug zu Finanzen. Magst du uns da einmal durchführen, was denn finanziell fragil und robust und antifragil resilient in unserem Kontext bedeutet?
Ja, da haben wir uns ja auch viel zu auseinandergesetzt und dran drum sozusagen gerungen, das so auf das Thema Finanzen auch dann wirklich zu übertragen. Ja. Und wenn ich jetzt finanziell fragil bin, dann kann es sein, dass mein Gehalt reinkommt, meine Ausgaben werden gedeckt. Aber sobald eine finanzielle Krise oder eine Krise auf mich zukommt, die eben auch finanzielle Auswirkungen hat, für die ich Geld brauche, das kann ich dann nicht schultern, da kann ich nicht drauf reagieren. Ich habe gar keinen Notgroschen. Hm. Vielleicht habe ich sogar Konsumschulden, die ich schon lange mit mir rumschleppe oder sogar die steigen. Ich habe gar keinen Überblick. Ich weiß gar nicht genau, was brauche ich denn in den nächsten 2, 3, 10 Wochen. Es kommen unerwartete Rechnungen rein, auch wenn vielleicht das Gehalt stimmt. Eigentlich hoffe ich doch immer, dass das Gehalt dann kommt. Und wenn es dann kommt, dann ist es auch ganz schnell wieder verteilt und das Geld zerrinnt einem so zwischen den Fingern. Und oft ist das gar nicht so ein reines, also es wird oft gerade Frauen so vorgeworfen, das ist so ein Konsumthema, ne? Da trinkst du halt weniger Lattes, aber oft ist es, dann ist es eine erhöhte Stromrechnung, dann ist es dann doch die Reparatur von einem Auto, was man auch wirklich dringend braucht, dann ist es die extra Rechnung von irgendwas, das bezahlt werden muss oder das Kind macht einen Ausflug, einen Klassenfahrt, das kostet jetzt nochmal 200, 300, 400 Euro und das muss ja auch bezahlt werden und darauf ist man nicht vorbereitet. Und dann ist man finanziell fragil und auch wichtig, finanziell fragil kann man auch sein, obwohl man ein recht gutes Einkommen hat. Total. Also das ist nicht das Gleiche wie Armut im relativen oder objektiven Sinne. Ne?
Total. Und da sind ja auch genau, ich sag mal, unsere Kundinnen bei Finance First auch häufig. Ne? Das ist mir dann danach auch ein Licht aufgegangen, dass ich dachte, hey, unsere Programme sind ja genau darauf sozusagen ausgelegt. Also so, okay, ja, passt. Dieses Fragile zu sagen, also es kommt eigentlich Geld rein, aber es geht halt auch direkt wieder raus. Ne? Und dieses Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. Also nicht so richtig die Kontrolle zu haben und halt so auf Störungsfreiheit angewiesen zu sein, die es ja im Leben nun mal halt einfach nicht gibt. Und das ist halt das Gefährliche daran.
Total wichtig, ja.
Was ist finanziell robust?
Und das ist, wenn ich dann im Prinzip diese Situation schon irgendwie abfedern kann. Heißt, ich habe jetzt keine Konsumschulden, sozusagen schlechte Schulden. Ich habe durchaus einen Notgroschen, wo ich dann eben auch meine Reparatur und unerwartete Rechnung wirklich bezahlen kann. Vielleicht habe ich sogar schon angefangen mit einem ETF-Sparplan. Vielleicht so ein bisschen diffus. Ich habe gehört, ETFs ist eine gute Idee. Ich weiß gar nicht so genau, was ich da mache, aber ich mache das, was die meisten anderen auch machen und spare ein bisschen was zur Seite, investiere vielleicht sogar schon ein bisschen ohne System, ohne Strategie und insbesondere keinen Plan für Krisen. Mhm. Und in dem Fall jetzt auch mal besonders Krisen wie Börsencrashes. Also ich wäre jetzt noch nicht in der Situation, dass wenn eine Krise oder ein Börsencrash kommt, eine finanzielle Krise, dann bin ich eher panisch und dann macht mir das Angst und dann weiß ich nicht, damit umzugehen, aber ich käme auf keinen Fall auf die Idee zu sagen, oh, okay, investiere ich vielleicht mal nach.
Mm. Ja, mhm. Genau. Und auch da wieder die Brücke, das ist ja sozusagen unser Mentoring-Programm, was die Leute dann robuster nochmal macht, ne? Also eben, ja. Genau, du sagtest ja vielleicht schon ETF-Sparplan, aber vielleicht so ein bisschen ohne Strategie, so ein bisschen Willkür, und genau so kommen ja viele zu uns dann auch ins Mentoring. Und dann aber erstmal einen Plan aufzusetzen und so weiter. Und die höchste Stufe wäre dann finanzielle Antifragilität beziehungsweise Resilienz. Was bedeutet das?
Genau, finanzielle Resilienz, was wir dann mit dem Konzept von Antifragilität sozusagen gleichsetzen auf der finanziellen Ebene, bedeutet, dass man wirklich jede Krise, ob die nun von außen kommt, ob das eine Weltkrise ist oder auch eine persönliche, dass die genutzt werden kann, um das eigene Vermögen zu sichern, auszubauen, dass man sehr langfristig denkt, dass man Strategien hat, wo es auch Wenn-Dann-Szenarien gibt. Also regelbasiert, wenn das passiert, dann reagiere ich so und so darauf. Warum? Weil meine Strategie die und die ist, weil diese Annahmen dahinter stecken. Und diese Annahmen sind nicht Luftschlösser, ich werde demnächst ganz reich, sondern das sind solide Annahmen, das sind gut begründbare Annahmen. Man denkt langfristig. Und im Grunde ist Unsicherheit dann das, was Training, was ja auch sehr stressig und belastend sein kann, für die Muskeln ist. Also jede Unsicherheit ist dann ein Stress, der uns ermöglicht, daraus gestärkt hervorzugehen. Ja.
Und auch an der Börse, ne? Also jeder Dip, jeder Crash ist in dem, ja. in der finanziellen Resilienz dann sozusagen die Chance, nochmal zu mehr Wohlstand zu kommen. Also die Krise wirklich als positive Asymmetrie, da gehen wir später auch noch drauf ein, zu nutzen und nicht nur durchzuhalten und zu hoffen, dass es schnell vorbei ist, sondern die Mittel zu haben, die Strategie zu haben. Also auch da wieder vorbereitet zu sein, schon so aufgestellt zu sein, auch das Wissen zu haben, dass man dann halt genau gut reagieren kann und sagen kann, naja, eigentlich ist egal, welcher Asset-Klasse gerade runter oder rauf geht, so, ich bin total gut aufgestellt. Und das ist ja auch einer der 8 Faktoren, also Faktor 7, also wir gehen gleich alle Faktoren einmal durch für euch, und Faktor 7 ist ja eben auch Langzeitstrategie, und zwar, was da sozusagen der Unterschied zur Robustheit ist, da gehen wir dann auch nochmal drauf ein. Ich wollte noch einmal finanzielle Resilienz sozusagen definieren, weil es ist ja etwas, was so noch nicht so richtig definiert war, ehrlicherweise, bevor wir dieses Buch geschrieben haben. Ich habe eine Definition gefunden von der OECD, die beschreibt es als die Fähigkeit von Einzelpersonen oder Haushalten, negativen finanziellen Schocks standzuhalten, sie zu bewältigen und sich davon zu erholen. Das ist ja eigentlich der Stein,
ja,
mit dem
nichts passiert. Das ist eigentlich robust, oder was wir als robust verstehen, oder auch Taleb.
Genau.
Ne?
Genau, in unserem Kontext ist es halt robust, aber nicht die Muskeln. Ja, so standzuhalten, zu bewältigen, davon zu erholen. Ich bin eigentlich nachher genauso, wie ich vorher war.
Ja.
Und das hat uns ja ein bisschen zu kurz gegriffen, sondern wir wollten ja dieses Wachstum mit drin haben. Und deswegen haben wir ja sozusagen eine eigene Definition von finanzieller Resilienz sozusagen formuliert, und die lautet: Wir sind finanziell resilient, also in unserem Kontext gleich finanziell antifragil, das haben wir jetzt mal gleichgesetzt, wenn wir sowohl über die mentale Stärke als auch die finanzielle Handlungsfähigkeit verfügen, um Krisen nicht nur standzuhalten, sondern sie aktiv als Motor für persönliches und finanzielles Wachstum zu nutzen. Also es geht darum, nach jeder Herausforderung, jeder Krise, welcher Art auch immer, jedem Schock, klüger, stärker, selbstbestimmter und finanziell besser aufgestellt zu sein. Also eben nicht nur dieses Durchhalten, nicht nur festklammern, nicht nur durchhalten, sondern zu wachsen, egal was kommt. Und das ist natürlich total eine Sache von Vorbereitung, und ich finde auch von, da steckt für mich auch ganz viel Flexibilität drin, ne? Anstatt diese Starrheit, so, also mehr ein Baum zu sein, wiegt, anstatt eine Betonmauer, die beim nächsten Orkan weggepfiffen wird, sondern mehr so den Baum, die Energie kommen zu lassen, sich darin zu bewegen, ja, und auch verschiedene Möglichkeiten zu haben, ne, ausweichen zu können und so. Und ich glaube, deswegen war es ganz gut, dass wir diesen Begriff auch nochmal sozusagen gekapert haben, das nochmal richtig, richtig ganzheitlicher definiert haben. Genau.
Ja, und der Baum ist ein tolles Beispiel wirklich für auch Resilienz, wie sie in der Natur vorkommt, ähnlich wie unsere Muskeln, weil der Baum braucht ja tatsächlich auch die Stressmomente, um entsprechend resilienter und überlebensfähiger zu werden. Also wenn da ein Sturm kommt und der wird dann entweder entwurzelt oder aber der Reiz dieses Sturms löst aus, dass der Baum klar sich wiegt, ausweichen kann, dadurch eben nicht bricht, aber eben auch stärkere Wurzeln ausbildet. Ja. Und ne, das Holz sich da verstärkt, wo der Druck typischerweise bei diesem Baum, wo der jetzt steht, auf ihn einwirkt. Und dadurch eben dann auch immer stärkeren Stürmen standhalten kann und immer älter werden kann. Und also finde ich ein wunderbares Beispiel für das Konzept von Resilienz. Das ist ja jetzt nichts, auch nichts, was sich Taleb irgendwie ausgedacht hat, sondern das ist ja ein Phänomen, was man in der Natur beobachten kann, eben bei unseren Muskeln, aber eben auch bei Bäumen. Ja.
Genau. Und genau deswegen haben wir auch den Baum der finanziellen Resilienz im Buch. Tada!
Natascha liebt ihre Baumbilder.
Ich liebe, also ich muss mich wirklich sehr zurückhalten, nie dieses Buch voll zu ballern mit 15 verschiedenen Baumbildern. Es gibt jetzt einen Baum, ja, beruhigt. Es gibt nur einen Baum mit den 8 Faktoren für finanzielle Resilienz. Aber ohne jetzt zu sehr auf die sozusagen Metapher einzugehen, könnt ihr gerne im Buch nochmal direkt nachlesen. Genau, und was wir jetzt machen wollen, ist einmal durch diese 8 Faktoren zu gehen. Und wer das jetzt hört, jetzt ist eine gute Gelegenheit, sich vielleicht ein paar Notizen zu machen. Also vielleicht habt ihr Zettel und Stift parat. Oder könnt auf dem Handy irgendwie nebenbei runtertippern oder so. Weil jetzt kommen die 8 Faktoren für finanzielle Resilienz. Also sprich, ja, die Faktoren, in denen du nicht fragil oder robust sein solltest, sondern eben antifragil resilient. Und das sind jetzt 8 Stück. Und wir fliegen die einmal durch. Also natürlich können wir es nicht in einem Podcast 200 Seiten von einem Buch alles nacherzählen.
Deswegen könnten wir, glaube ich, schon.
Könnten wir, glaube ich, schon.
Noch eine Nachtschicht.
Theoretisch geht das schon. Deswegen, ausführlich könnt ihr es natürlich nachlesen in dem Buch, aber trotzdem gehen wir jetzt einmal so die wichtigsten Sachen durch.
Ja, lass uns doch mal die 8 Faktoren aufzählen. Da haben wir auch lange dran gearbeitet, umgestellt, überlegt, wie macht das ganze Konzept wirklich Sinn. Und als Grundlage haben wir ganz klar definiert die psychologische Resilienz und eben das Mindset. Der zweite Faktor, Ownership, total wichtiges Konzept, gehen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Als dritten Faktor die finanzielle Selbstbestimmung, also dass man überhaupt eigene Entscheidungen über das eigene Geld trifft und treffen kann. Als vierten Faktor dann die Rücklagen und die Liquidität. Der fünfte Faktor ist wirklich so Vorsorge, Absicherung, Versicherung für so Extremszenarien, die wir eben nicht selber finanziell stemmen könnten. Der sechste Faktor, total wichtig, wirklich die Finanzkompetenz. Was wissen wir eigentlich über Finanzen, über Geld? Was können wir eigentlich? Der siebte Faktor, das investierte Vermögen mit Langzeitstrategie, also wirklich einen Plan zu haben, Wenn-Dann-Szenarien und langfristig zu denken, nicht nur dieser Monat, dieses Jahr, sondern auch wirklich bis zum Ende des Lebens, bis zur nächsten Generation, für immer. Und als achten Faktor liebe ich ja auch sehr das Humankapital. Hast du ja auch gerade schon angedeutet, Natascha.
Genau, das sind die 8 Faktoren einmal super fix für euch als Liste. Und jetzt gehen wir rein in die einzelnen Faktoren. Ich starte einfach mal mit der psychologischen Resilienz und Mindset. Und ich glaube, wer Madame Moneypenny jetzt schon ein bisschen verfolgt, der weiß, wie sehr ich auf mein Mindset beharre, also auf das Konzept von Mindset und wie wichtig ich das finde, weil ich es einfach von mir selber halt auch kenne. Ja, ich habe mir auch vor ein paar Jahren das ganze Wissen, das theoretische Wissen, alles auf die, das habe ich alles gelesen und so, aber trotzdem habe ich es erst viel, viel später geschafft, wirklich zu investieren, weil ich mein Mindset nie bearbeitet habe, weil mir auch nie jemand gesagt hat, dass es sowas wie Mindset irgendwie gibt und dass ich da mal reingucken sollte, meine Glaubenssätze und so weiter. Das kam erst viel, viel später. Und dieses, was wir mit psychologischer Resilienz ja auch machen in dem Buch, ist einmal aufzuzeigen, dass diese mentale Stabilität so wichtig ist, einmal für unser Leben, für unsere, wie wir dem Alltag begegnen, wie wir Krisen auch begegnen und auch, wie wir mit unseren Finanzen dann umgehen. Also die psychologische Resilienz sind nochmal 6 verschiedene Faktoren. Die gehe ich jetzt nicht alle durch, weil es wäre ein bisschen too much. Aber einer davon ist zum Beispiel Selbstregulationsfähigkeit. Ja, das heißt, meine, nicht aus dem Impuls heraus zu handeln, sondern zurückzutreten, zu reflektieren, zu sagen, was passiert hier eigentlich gerade und wie möchte ich dann darauf reagieren? Und das hat natürlich auch einen direkten Impact auf das, was wir mit unserem Geld machen, ja, wenn ich nicht so gut in der Lage bin, mich selbst zu regulieren, dann passieren eher die Impulskäufe, aus FOMO, aus Gier, aus Angst, ja, dann bin ich die ganze Zeit so emotionsgesteuert und treffe dementsprechend auch schlechtere finanzielle Entscheidungen. Optimismus ist zum Beispiel auch einer dieser psychologischen Resilienzfaktoren. Abgegrenzt ganz klar von Toxic Positivity. Da geht es nicht darum zu sagen, ah ja, alles ist toll, egal was kommt. Aber trotzdem eine positive Grundeinstellung zum Leben zu haben und auch Herausforderungen oder anders auch Krisen als Herausforderungen zu sehen, als Chancen zu sehen und sich nicht einzugraben und dann sozusagen wegzuducken. Ein weiterer Faktor ist zum Beispiel auch das soziale Netz. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein, ein Humankapital. Also ihr seht, diese psychologische Resilienz, also im Oberstübchen mental sozusagen fit zu sein, gut vorbereitet zu sein auf Krisen, und da gibt es verschiedene Übungen, seht ihr dann auch im Buch, gibt es auch ein Workbook. Ihr bekommt zu dem Buch übrigens auch noch ein Workbook kostenloses mit dazu, da gibt es auch nochmal einige Übungen, genau eben auch zu diesen Dingen. Und Mindset ist dann nochmal, da hatte ich auch so viele Aha-Momente beim Schreiben, deswegen, das mochte ich auch an diesem Buchprozess so total, dass ich mich da selber nochmal reingraben konnte und auch selber nochmal neue Konzepte mir gegriffen habe und verstanden habe und angewendet habe auch auf mich selbst. Und wir machen es in Advanced Assets ja auch sehr, 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 sehr ausführlich. Und unser Mindset müssen wir uns eigentlich so als Eisberg vorstellen. Also wir sehen das Handeln, wir sehen unser Handeln, das ist an der Oberfläche, wie wir mit Geld umgehen, ja, wie viel verdienen wir, verhandeln wir unser Gehalt, ja, nein, wofür geben wir Geld aus, wie achtsam gehen wir damit um. Und darunter, unter der Wasseroberfläche, ist das, was das alles beeinflusst. Das sind unsere Glaubenssätze, unser Selbstwert, Werte ganz generell, psychologische Scripts, auf die wir auch eingehen im Buch, Projektionen und so weiter. Das heißt, was, also viele machen, glaube ich, schon so Glaubenssätze Arbeit, und das ist schon mal ein super guter Anfang, aber darunter liegt noch so, so, so viel mehr. Und was so mein Aha-Moment auch war, war das ganze Thema Projektionen. Also was bedeutet Geld für mich und mit was lade ich diese leere Fläche, wie wir es im Buch ja beschreiben, mit was lade ich persönlich Geld auf? Ne? Also ist Geld Freiheit oder Verantwortung oder nie da oder Sicherheit oder Sorgen, was auch immer. Und bei mir war es ja zum Beispiel so, dass ich glaube, ich hatte es nicht die übermäßig krasse Projektion, aber schon irgendwie, dass ich Geld mit Sicherheit gleichgesetzt habe. Und das war zum Beispiel mein Hemmnis, am Anfang überhaupt zu investieren, weil ich ja den Mythos im Kopf hatte, oh, da kann ja auch mein ganzes Geld irgendwann dann weg sein, was natürlich so nicht stimmt, wenn man so ein paar Grundregeln befolgt. Aber trotzdem finde ich das ganz spannend. Dieses Geld ist Sicherheit, weil gerade wenn wir dann auch über, ich sag mal, eher fortgeschrittene Strategien sprechen, und die es ja auch in dem Buch geht, wenn dann mein Depot, bei der nächsten Krise beispielsweise, wenn dann mein Depot, keine Ahnung, 5.000 Euro im Minus ist, dann ist es nicht 5.000 Euro im Minus, sondern 5.000 Einheiten an Sicherheit im Minus, wenn ich diese Projektion nicht aufgelöst habe. Das passiert da draußen, also warum verkaufen die Leute in Panik, obwohl sie eigentlich rational wissen, dass das Beste, was sie tun sollten, ist eigentlich nicht zu tun oder nachzukaufen, idealerweise. Und trotzdem entscheiden wir nicht rational. Und dahinter steckt das ganze Thema Mindset und eben aber auch diese Projektion. Also für alle, die das jetzt hören, vervollständigt mal den Satz, Geld ist Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habt ihr eigentlich eure Projektion. Dann wisst ihr eigentlich, wo sozusagen bei euch die Krux liegt, warum ihr vielleicht immer noch nicht investiert habt. Oder warum ihr irgendwo noch so halb robust irgendwo rumschwimmt, aber noch lange nicht resilient und antifragil seid. Und das fand ich einen schönen Aha-Moment für mich auch nochmal selber im Schreibprozess auch des Buches, und in Advanced Assets ist es ja auch drin. Also Mindset, riesengroßes Thema, auch in dem Buch wieder einige Seiten gewidmet. Ihr bekommt auch Übungen dazu im Workbook und so. Genau, und ich finde gerade auch, wenn wir über, wie gesagt, fortgeschrittene Strategien sprechen, die Fehler potenzieren sich halt auch. Potenziert sich die Upside auf jeden Fall, aber die Downside, wenn ihr da mit einem immer noch, ich sag mal, eher limitierten Mindset rangeht, durch eure Projektion, durch eure Scripts, es gibt 4 Money Scripts, findet ihr auch im Buch, besteht einfach, die Gefahr ist einfach zu groß, dass sich auch eure Fehler potenzieren und dass ihr falsch reagiert, gerade wenn es dann drauf ankommt und dann eher wieder in die fragile Richtung kippt als in die resiliente. Sineb, Ownership ist der zweite Faktor.
Ja, Ownership ist eines meiner Lieblingskonzepte. Ist ja englischer Begriff, und ich wüsste gar nicht eine wirklich gute, passende deutsche Übersetzung für dieses Konzept, aber
deswegen haben wir es ja auch auf Englisch gelassen, ne? Wir haben auch viel diskutiert, so, ja, jetzt haben wir da einen englischen Begriff drin, aber so diese, ich sag mal, stumpfe Übersetzung von Verantwortung wird dem ja auch nicht so, also steckt irgendwie noch so, steckt noch mehr drin in dem schönen Wort Ownership, und deswegen haben wir es auch so gelassen, zumal unser Claim ja auch ist Own It und nicht verantworte es. Irgendwie hat es dann gepasst.
Stimmt. Genau, und Ownership, was meint das eigentlich? Also wenn man sich, wenn man Ownership für ein Thema, für eine Aufgabe, für ein Projekt, egal was das jetzt erstmal ist, übernimmt, dann fühlt man sich selber dafür verantwortlich, dass dieses Ding realisiert wird. Dass es einen Anfang gibt, dass es einen Prozess gibt, dass es ein Ende gibt, dass es ein Ergebnis ist. Und für dieses Ergebnis bin ich auch verantwortlich, wenn ich das Thema owne. Und Ownership ist beim Thema Finanzen wirklich die total entscheidende Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für mein persönliches, mein individuelles finanzielles Wohlergehen? Und unsere Antwort ist dann natürlich ganz klar, na ich, wer auch sonst? Das bedeutet nicht, dass da nicht andere Verantwortungsträger an verschiedenen Stellen reinkommen kann. Es kann sein, dass es Verantwortlichkeiten oder Bereiche gibt beim Thema Finanzen, wo der Staat eine gewisse Grundfürsorge, eine gewisse Grundverantwortung übernimmt, wo es Dinge sind, die sind verpflichtend. Ich muss eine Krankenversicherung haben zum Beispiel. Ist auch eine finanzielle Absicherung, weil bezahlt man eine OP oder eine Krebstherapie selber. Ja, also es ist schon eine gute Idee, dass es da auch eine Verantwortung im System oder in der Gesellschaft und in der staatlichen Regulation gibt. Und trotzdem bin ich verantwortlich für mein finanzielles Wohlergehen. Und diese Verantwortung und das so zu übernehmen und diese Verantwortung auch wirklich wahrzunehmen, das ist auch der Bereich, wo eigentlich immer meine Antwort herkommt, wenn ich gefragt werde, ja, aber Female Finance, was ist denn bitte an einem Girokonto für Frauen anders als an einem Girokonto für Männer? Ja, gar nichts, weil es halt überhaupt nicht um irgendwelche Produkte geht. Richtig, Girokonten sind gleich für beide. Aber Female Finance unterscheidet sich ganz klar in der historischen weiblichen Realität, wenn es um das Thema gibt, Ownership übernehmen. Weil für Jahrhunderte und Jahrtausende waren Frauen kollektiv, hatten überhaupt gar nicht die Möglichkeit, finanziell in irgendeiner Form Verantwortung für sich zu übernehmen. Sie gehörten ihrer Familie, sie gehörten ihrem Vater, sie gehörten dann ihrem Ehemann. Sie wurden bei der Hochzeit symbolisch vom Vater an den Ehemann übergeben und der war dann finanziell verantwortlich. Die hatten gar keinen Zugang zu Berufen, zu Berufsgruppen, zu Gilden, die konnten gar keine Lehrberufe erlernen oder ergreifen. Es gab keinen Zugriff auf Geld. In der neueren Zeit hat es lange gedauert, bis Frauen ein eigenes Konto haben konnten, bis Frauen überhaupt ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes einen Job annehmen konnten. Es gab eine Zeit, und die ist nicht so lange her, da konnten Männer für ihre Frauen den Job kündigen, wenn die Männer fanden, dass die Frauen ihre hausfrauliche oder mütterliche Verantwortung nicht ausreichend nachkommen, weil sie einen Job hat, also eine bezahlte Tätigkeit. Das heißt, wirklich Ownership für die eigenen Finanzen zu übernehmen, das wurde kollektiv gesehen Frauen ganz lange komplett verweigert. Von eigentlich jedem Gesellschaftssystem, was wir so kennen. Und so sind wir auch sozialisiert. Und das waren noch unsere Mütter, das waren noch unsere Großmütter, je nachdem, wie alt wir sind. Das sind Menschen, mit denen du jetzt reden kannst. Das ist nicht 100 Jahre her, gar nicht. Mhm. Ja, es ging bis in die 60er, bis in die 70er. Selbst als es dann schon technisch, gesetzlich möglich war, zum Beispiel ein Konto zu eröffnen, hat es nochmal 10 Jahre gedauert, bis jede Bank überhaupt ein Formular hatte, wo man als Frau, weiblich, Frau ankreuzen konnte. Ja, das heißt, dieses Übernehmen von Ownership als Frau und wirklich zu sagen, hey, ich bin verantwortlich für mein finanzielles Wohlergehen, ich bin verantwortlich für meine Altersvorsorge, ich bin verantwortlich dafür, was ich ausgebe, was ich ausgeben kann, wie ich mich absichere, wie ich leben kann, kann ich mich trennen oder nicht, kann ich mich trennen, ohne dass finanzielle Hürden das eigentlich verhindern, obwohl ich vielleicht aus anderen Gründen mich trennen möchte. Das ist auch eine fragile Situation, wo man anfällig ist für alle Formen von Gewalt, wenn man sich nicht trennen kann, weil man sich nicht leisten kann. Und da sind doch noch sehr, sehr viele Frauen in einer komplett anderen Realität, als es eben Männer sind. Und deshalb ist Ownership so ein Thema, was auch sehr weiblich kodiert ist, wo es eigentlich als weiblich sozialisierte Person einfach eine völlig andere Wahrnehmung, Realität und auch Zugang gibt, auch auf der emotionalen Ebene. Und deshalb finde ich Ownership, also ich werde hier echt leidenschaftlich, dass das so, so wichtig ist, sich als Frau damit auseinanderzusetzen und für sich bewusst die Entscheidung zu treffen, ich bin verantwortlich für mein finanzielles Wohlergehen von jetzt bis zum Ende meines Lebens. Und das auch zu übernehmen. Und das kann sogar sein, dass wenn ich das tue, wenn ich diese Ownership auch ausdrücke, dass ich da bestraft werde, dass ich Widerstand bekomme. Also gerade wenn man jetzt öffentlich ist, kann das Widerstand im Internet sein. Ja, das merkt man in sozialen Medien, wie Frauen da auch angegangen werden, wenn sie sich so positionieren. Das kann in der Familie sein. Es gibt nicht wenige Frauen, denn das hast du ja auch schon erzählt, Natascha, die uns auch erzählen, wenn sie dann zum Beispiel einen Kurs bei uns machen oder zu einer Beratung kommen, dass die Männer fragen, sag mal, möchtest du dich dann jetzt eigentlich trennen? Weil du einen Finanzbildungskurs machst?
Weil es so weit weg ist, ne?
Das ist verrückt, oder? Keine Frau käme auf die Idee, ihren Mann zu fragen, ob der sich dann jetzt trennen möchte, weil er
sich jetzt mit Aktien
beschäftigt, genau, oder weil er einfach nochmal ein neues Versicherungskonzept sich überlegt hat. Diese bewusste Entscheidung, ich nehme meine Finanzen in die Hand, ist durchaus mit Hürden verbunden. Und die zu übernehmen, und das muss man auch, um finanziell resilient zu werden, das ist das Konzept Ownership. Da gehen wir auch sehr umfassend drauf ein.
Genau, Wir gehen ja auch drauf ein, warum die Frauen nach unserer Erfahrung nach eben noch keine volle Ownership übernehmen. Ne? Also zum Beispiel ein großer Punkt ist ja auch, das sind auch einige Seiten, falsche Sicherheit. Ne? Also manche denken ja auch, ja, ich habe ja alles, ich habe ja die Ownership, ich habe ja meinen Riester, ich habe ja irgendwie mein, ich verdiene doch gut und so. Und dieses, da basten wir auch ein paar Mythen in diesem Buch, zu sagen, warte mal, du denkst vielleicht, du bist safe, aber du bist es halt nicht. Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist ja, das hast du ja auch mit reingebracht aus deiner Erfahrung auch, oder dazu gibt's ja mittlerweile auch sogar Erhebungen und Statistiken, dass ein Riester-Vertrag, wenn ich einen Riester-Vertrag habe, was da monatlich am Ende rauskommt als Rente, liegt zwischen 70 und 150 Euro, war es, glaube ich, oder nur 30 Euro oder so pro Monat.
Ja.
Wow. Und das wissen die, das weiß halt niemand.
Ja, das kann keine Rentenlücke schließen.
Was wollt ihr mit 100 Euro? So, what? Und das Verhältnis, was man da einzahlt. Also, wir haben ja auch ein Unterkapitel Arm mit Riester. Reich mit Rürup und Arm mit Riester. Ja, reingeschrieben. Und da nehmen wir nochmal so ein paar Mythen auseinander. Ja, warum viele auch denken, ich bin ja safe und ich hab ja irgendwie alles. Oder auch ein anderer Mythos, also einmal abgesehen von, ich bin doch Verbeamtet, ich habe mal mein Eigenheim und so weiter, das ist alles vollkommener Quatsch. Dieser Mythos, ja, aber ich zahle doch in die Rentenkasse ein, ich zahle doch in die gesetzliche Rente ein. Und wir haben mal nachgeschaut, der Höchstsatz, die Höchstrente, liegt bei 3.500 Euro pro Monat.
Und weißt du, wie viele Leute die bekommen?
Weiß ich, aber sag du es uns, weil du hast es ausgerechnet.
Das ist wirklich crazy. Also 3.500 Euro ist für die meisten von uns, also brutto, ne? Das ist unterm durchschnittlichen Einkommen. Ja? Vom aktuell. Ja, das darf man schon mal nicht vergessen. Es ist jetzt nicht, okay, damit kriege ich jetzt mich immer weiter finanziert.
Damit bin ich jetzt reich.
Finanziert inklusive Inflation für die nächsten 20 Jahre Ruhestand, 30 Jahre Ruhestand. Wir werden ja auch älter. Aber diese 3.500 Euro brutto, Steuern gehen ab, Krankenkasse geht ab, ja, also brutto, das kriegen aktuell 1.000 RentnerInnen von 21 Millionen. Und das war jetzt Quatsch, das zu gendern, weil das sind wahrscheinlich 999 Männer.
Frauen. Ja,
die diese 3.500 überbekommen, diesen Höchstsatz. Also von 21 Millionen Menschen in Deutschland bekommen das genau 1.000. Der durchschnittliche Rente ist halt irgendwas bei 1.200, bei Frauen eher bei 1.000, ne?
Ja.
Also.
Ja. Und das ist krass.
Ja. Brutto. Ja, wir reden immer noch vom Brutto.
Wir reden immer, also dieses Brutto muss man sich wirklich nochmal in den Kopf holen, so dieses Brutto. Also nimm nochmal die Hälfte weg. Dann hast du den Nettobetrag mit. Also. Allem drum und dran, was da noch. Plus Krankenversicherung, private Krankenversicherung wird ja auch eher teurer und so weiter und so fort. Okay, also unterm Strich genau Ownership, um wirklich die volle Ownership zu übernehmen. Das ist, also wenn ich das nicht mache, dann bin ich sowieso finanziell fragil, weil dann bin ich auch auf andere angewiesen. Also dass irgendjemand das für mich regelt und dass irgendjemand in meinem Interesse handelt, was sozusagen die wenigsten machen, wenn es um das eigene Geld geht. Direkt anschließend ist unser dritter Faktor die finanzielle Selbstbestimmung. Das geht so ein bisschen auch in die Richtung, also eigene Entscheidung treffen, eigenes Geld haben. Da geht es auch darum, sich von den Werten von der Familie auch frei zu machen. Ja, also wirklich selbstbestimmt zu sein. Also was möchte ich mit meinem Geld machen? Warum habe ich eigentlich dieses Eigenheim, was ich eigentlich, vielleicht will ich das eigentlich gar nicht so richtig. Vielleicht ist es eher ein Wert von einer Familie, die ich übernommen habe. Und in dem Buch schildere ich ja auch ein Erlebnis von mir, wo ich auf einer Mastermind war mit nur millionenschweren Unternehmern und UnternehmerInnen auch. Ein paar waren auch mit dabei, also ein paar Frauen waren auch mit dabei.
Ja.
Und dann erzählten die mir, also es waren alles Frauen mit einem Millionen-Business, muss man sich mal vorstellen. Die haben alle mehrere Millionen Umsatz pro Jahr gemacht, diese Frauen. Und jetzt halte ich fest, sie arbeiten Teilzeit, weil der Mann Vollzeit arbeiten muss für sein Ego,
was auch
immer, weil der nicht die Wäsche waschen kann. Ja, das ist wirklich. Und mir ist die Kinder darunter gefallen, beschreibe ich auch mit der so, was?
Ja.
Also ihr bringt die Millionen nach Hause und euer Mann, keine Ahnung, ja, also natürlich wahrscheinlich immer noch gut, aber im Verhältnis ja total ein Furz, ja, wenn da jetzt jemand, keine Ahnung, 100.000 Euro mit nach Hause bringt, dann ist das ja im Verhältnis schon wenig. Aber die Frau, die Millionäre, die Millionen, die das Haus abbezahlt mit ihrem eigenen Geld, so ja, quasi in Cash, die zählt aber Teilzeit, weil irgendwie Wäsche waschen und so weiter, weil der Mann, nee, der muss schon Vollzeit arbeiten und nee, das klappt sonst nicht. Also ist krass.
Aber ne? Natascha, also, das ist doch ein mega gutes Beispiel, wo, wie soziale Bestrafung wirkt und sozialer Druck, weil also sind wir jetzt mal ganz wohlgesonnen und ich will das jetzt den Männern gar nicht übel nehmen, dass das super hart ist, von der gesamten Umgebung als weniger männlich, als weniger schaffend, als weniger positiv wahrgenommen zu werden, wenn man sozusagen nicht der Hauptvollzeitarbeiter und der Hauptverdiener ist. Und das macht eben auch wirklich Gleichwertiges und auf Augenhöhe miteinander in heterosexuellen Beziehungen so wahnsinnig schwierig, weil diese soziale Bestrafung unterschiedlich ist für Männer und Frauen. Männer werden bestraft, wenn sie nicht voll arbeiten. Männer werden schief angeguckt und verlieren sozusagen, erleben eine Kränkung, auch vielleicht von Menschen, die ihnen eigentlich gar nicht wichtig sind. Und trotzdem ist es eine Kränkung, wenn sie eine Frau haben, die deutlich mehr verdient. Das ist wirklich belastend. Und gleichzeitig sagen diese Männer, naja, ich würde ja gern beim Putzen helfen, aber mir ist das nicht so wichtig, dass das Haus so sauber ist und ich habe einen anderen Standard, jetzt lass mich halt so machen, wie ich das machen will. Aber wer erfährt denn die soziale Bestrafung, wenn das Haus nicht sauber ist?
Ja, genau.
Oder die Kinder kein selbstgekochtes Essen, sondern abgepacktes Fertigessen. Das ist die Mutter, das ist die Frau. Ja. Das ist die Frau, die schlecht angeguckt wird. Ja.
Mhm.
Das heißt, sie macht es halt entweder selber zu dem Standard, der für sie dann auch sozial verträglich ist, oder er macht's und ihm ist der Standard egal, weil er die Bestrafung nicht erfährt.
Stimmt.
Also es ist total, also es darf man echt nicht unterschätzen, wie sehr das wirkt, wie unsere Umgebung, Also
absolut.
Mega gutes Beispiel, ja.
Total. Und was ja auch in unserem Konzept zur finanziellen Selbstbestimmung gehört, ist einmal die vollständige eigenständige finanzielle Struktur natürlich auch und aber auch ein guter Ehevertrag, guter Partnerschaftsvertrag. Und da gehen wir sehr ausführlich drauf ein in dem Buch mit verschiedenen Beispielen und was so das Minimum ist und was also wie man das alles so aufsetzen sollte.
Ja.
Und ich finde so das Key Takeaway, aber auch jetzt hier schon in diesem Podcast, Ausgleichszahlungen sind fällig, sobald ein Partner, Partnerin, meistens ja die Frau, mehr Care-Arbeit übernimmt. Punkt. So,
ja.
Die Höhe kann man dann irgendwie gucken, was irgendwie möglich ist und so weiter. Wie gesagt, da gibt es auch eine kleine Guideline im Buch. Und was ich aber auch noch, also erstens, der Ausgleich muss bezahlt werden, weil die eine Person steckt zurück finanziell im Hier und Jetzt, aber auch perspektivisch, was die Karriere angeht, steckt zurück und dieser Ausgleich muss irgendwie passieren. Was nicht geht, ist, dass nur eine Person zurücksteckt, nämlich die Frau, die es ja überhaupt ermöglicht für den Mann, weiterhin Geld verdienen zu können, weiterhin Karriere zu machen und dafür keinen Ausgleich bekommt, sodass sie noch ihre Rente bedienen kann, ihre Sparpläne bedienen kann und so weiter und sich darüber hinaus auch noch was gönnen und leisten kann.
Mhm.
Und was ich auch wichtig finde, das haben wir auch im Buch mit aufgenommen, auch nach der Trennung.
Absolut.
Unpopular Opinion, hat noch niemand, glaube ich, so laut drüber nachgedacht, auch nach der Trennung? Ist eine Ausgleichszahlung weiterhin fällig? Denn sie nimmt, du hast es auch so schön gesagt, in den vielen Gesprächen, die wir hatten, die gemeinsamen Kinder bleiben die gemeinsamen Kinder. Es gibt trotzdem Dinge zu organisieren. Es muss trotzdem zum Kinderarzt gefahren werden. Es muss trotzdem irgendwie bei den Hausaufgaben beaufsichtigt werden und so weiter. Das bleibt, das ist ja nicht alles weg. Diese Arbeit ist ja nicht auf einmal weg. Nur weil sich jetzt getrennt wurde. Ja? Und meistens ist es ja schon so, dass das eine Elternteil immer dann noch mehr Care-Arbeit übernimmt. Wahrscheinlich das Elternteil, was es vorher auch schon mehr übernommen hat.
Genau, also wer auch immer diese Care-Arbeit übernimmt, das ist in der Regel die Frau, aber darauf brauchen wir es ja gar nicht beschränken. Ne? Die Person, die mehr zurücksteckt für die Kinder, die mehr unbezahlte Arbeit leistet, muss weiterhin finanziell in der Lage sein. Denn die Kinder sind ja von beiden die Kinder. Also der Partner, der das nicht tut, der hat ja trotzdem Kinder.
Ja, ja.
Also
ja,
das total. Ist, ich verstehe mal diese Logik überhaupt nicht.
Ja. Es ändert sich daran ja gar nichts.
Nein. Und ein Mann ist ja nicht weniger verantwortlich für die Kinder als eine Frau. Nee. Also, und wenn er es komplett traditionell löst, dann muss es halt eben bezahlt werden. Dann muss es eben finanziell gelöst werden. Also fein, kein Veto gegen traditionelle Lebensmodelle. Aber deshalb muss die Frau ja nicht sozusagen als in Anführungsstrichen Sklavin gehalten werden.
Und dafür, da schließe ich dann wieder den Bogen zu einem Vertrag. Das muss rein in den Vertrag. Und viel zu viele von euch haben den Standard-Ehevertrag und ihr wisst es halt nicht mal. Also, wenn ihr verheiratet seid, dann habt ihr einen Vertrag unterschrieben. Beim Standesamt. Ihr habt den unterschrieben. Ihr habt nicht keinen Ehevertrag, ihr habt den Standard-Ehevertrag, der mal süß war vor ein paar Jahren und das traditionelle Rollenmodell einigermaßen sozusagen abbildet, wenn ihr mit 18 geheiratet habt und dann die ganze Zeit verheiratet seid und wenn alles irgendwie schön ist.
Ja.
Aber dieser Standard-Ehevertrag regelt die Dinge, die heute zu regeln sind, einfach nicht. Und deswegen braucht ihr einen individuellen Ehevertrag. Und da gehört auch sowas rein wie die Ausgleichszahlung. Da könnt ihr erben und so weiter. Ihr könnt alles individuell regeln und ihr müsst das auch tun, ja. Dafür ist das da. Und nur dann seid ihr wirklich auch finanziell selbstbestimmt, auch in einer Beziehung. Und ein Ehevertrag ist nicht dafür da, nur dafür da, was passiert im Fall einer Trennung, sondern was passiert schon im Hier und Jetzt? Wie ist es hier, im Hier und Jetzt schon alles fair aufgeteilt? Und zum Beispiel Ausgleichszahlung und so weiter zählen da natürlich auch mit rein. Das war jetzt Teil 1 bis hierhin. Und in der Folge, die ihr dann nächste Woche hört, bekommt ihr dann die noch fehlenden Resilienzfaktoren. Da gehen wir die auch nochmal sehr detailliert durch. Wenn ihr, wie gesagt, noch ein Weihnachtsgeschenk braucht für morgen, bestellt doch gerne einfach mal mein Buch vor. Das erscheint ja im Januar. Ihr könnt es vorbestellen und ihr könnt euch dann unter dem Link in den Shownotes, unter dem zweiten Link, eine Geschenkkarte ausdrucken, sodass ihr etwas habt, was ihr unter den Weihnachtsbaum legen könnt. Und zwar ja schon direkt morgen. In den Shownotes findet ihr natürlich auch den Link zur Vorbestellung. Und das ist ein Amazon-Affiliate-Link. Und alle Einnahmen darüber aus den Vorbestellungen spenden wir an den afghanischen Frauenverein, mit dem wir schon viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Das heißt, ihr tut auch noch direkt etwas Gutes. Und jetzt wünsche ich euch erstmal frohe, besinnliche, ruhige Weihnachten mit richtig schönem, tollem Essen, idealerweise. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und vielleicht rattet es ja bei der einen oder anderen, wo ihr im Bereich finanzieller Resilienz aktuell steht. Jetzt schon mit den Faktoren, die ihr schon gehört habt. Und könnt vielleicht ein bisschen reflektieren, was dann eure To-Dos für 2026 sind, um dann wirklich finanziell resilient zu werden. Jetzt aber erstmal durchatmen, schöne Weihnachten. Und wir hören uns nächste Woche noch ein letztes Mal in diesem Jahr mit den restlichen Faktoren für deine finanzielle Resilienz. Bis dann.